Bevor wir in die neue Folge starten, ein kurzes Lebenszeichen von mir, denn ich bin gerade unterwegs. Während du diese Folge hier hörst, bin ich irgendwo auf einem Roadtrip mit dem Camper durch Europa. Los ging's in Irland, dann mit der Fähre nach England, weiter durch Frankreich und dann von dort in die Schweiz. Und was ich auf solchen Reisen immer wieder merke, man verbringt erstaunlich viel Zeit damit, spontan Dinge zu organisieren. Wo übernachten wir heute? Wie wird das Wetter morgen? Wo ist der nächste Offroad-Spot? Und für all das brauche ich natürlich ständig mein Handy. Deshalb nutze ich auch auf dieser Reise wieder unseren Werbepartner Saily. Du weißt es, das ist der eSIM-Anbieter mit günstigen Datenpaketen für über 200 Länder und Regionen. Du buchst einfach dein Datenpaket vor der Reise in der App, installierst die eSIM und bist direkt online, sobald du unterwegs bist. Wenn du diesen Sommer selbst verreist, dann lad dir die Saily-App herunter, nutz meinen Gutscheincode einfach aussteigen, damit bekommst du 15% Rabatt. Alle Infos und den Link zu Saily gibt's hier in der Folgenbeschreibung in den Shownotes und jetzt geht's los mit der Folge.
Und dann sind wir dann beim Essen geguckt und dann war das natürlich so für mich extrem schwer. Also sie hat mir irgendwas auf Englisch da erzählt und ich habe dann erstmal ewig lang gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, was sie von mir will. Und dann habe ich aber bestimmt genauso lang wieder Zeit gebraucht, dass ich mich dann artikulieren kann und ihr dann dementsprechend eine Antwort irgendwie liefern kann. Also das erste Date, das war dann nicht ganz so einfach, aber es hat funktioniert.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute hörst du hier nicht nur eine spannende Auswanderungsstory nach Griechenland, sondern eine sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte eines Mannes aus Stuttgart, für den das Schicksal ganz andere Pläne hatte, als er dachte. Diese Folge heute zeigt einmal mehr, was das Leben für einen bereithält, wenn man die Chance packt, die sich einem bietet. Ich kann meinem heutigen Gast auf jeden Fall nur empfehlen, ein Buch darüber zu schreiben, denn das wäre auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und damit herzlich willkommen zurück bei Einfach Aussteigen, Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Und natürlich spreche ich nicht nur hier Hörer in Deutschland an, sondern weltweit, denn ich habe nochmal geschaut, wo uns überall Menschen zuhören. Zum Beispiel in der Schweiz, in Österreich, USA, Holland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und so weiter. Es gab sogar im letzten Monat einen Abruf in Grönland, einen auf Fidschi, einen in der Dominikanischen Republik und eine Person hat wohl eine Folge in der Antarktis gehört. Wenn du meinen Podcast dort hörst, dann melde dich unbedingt bei mir. Ich will gerne deine Geschichte hören. Und ganz wichtig, für alle, die hier gerade dabei sind, empfiehlt einfach aussteigen unbedingt weiter, damit ich eben auch noch auf Fidschi, Grönland und den Antarktis Meerhörer erreiche.
Mein Podcast.
Jetzt geht's aber erstmal zurück nach Griechenland und zwar auf die Halbinsel Peloponnes, ganz im Süden. Die Insel ist heute über eine Brücke mit dem Festland verbunden. Ursprünglich war sie mal mit einer natürlichen Landzunge verbunden, die wurde aber durchtrennt, um einen Kanal dort zu schaffen. Peloponnes ist von der Größe her mehr als doppelt so groß wie Zypern oder Kreta. Die Insel hat aber nur 540.000 Einwohner. Im Innern gibt es bis zu 2.400 Meter hohe Bergketten, in denen im Winter sogar Schnee liegt und man auch Skifahren kann. Dazu gibt es dann aber auch die schönsten und unberührtesten Strände und Buchten in ganz Griechenland. Mein heutiger Gast ist Marc Meyer. Er ist Schwabe durch und durch. Und trotzdem, 2013 passiert es und er verlässt plötzlich sein geliebtes Stuttgart und wandert aus auf eben diese griechische Halbinsel. In seinem alten Leben war er Bauleiter und hatte quasi einen 24-7-Job und kaum Freizeit. Heute ist er Olivenbauer mit hunderten Bäumen und er hat sich dabei noch einen großen Wunsch erfüllt. Wie es zu diesem ungewöhnlichen Leben kam, was er heute führt, was die Liebe zu einer Griechin damit zu tun hat und vieles mehr, hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Marc.
Hallo Niklas.
Marc, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade?
Gerade momentan ist es bewölkt, wir haben 22 Grad, eigentlich ein schönes Wetter draußen, noch nicht so heiß wie im Sommer.
Und du lebst aber auf einem Hügel oder beschreib mal so ein bisschen die Szenerie da.
Ja, ich bin so ein bisschen im Hinterland, ungefähr so 5 Kilometer vom Meer weg. Weit entfernt sehe ich ein bisschen das Meer. ja, auf einem leichten Hügel. Hier ist ein bisschen windig, was auch im Sommer ein Vorteil ist. Da ist nicht ganz so heiß, wenn eigentlich immer im Wind geht. Also ja, rings um mich rum sind Olivenhaine. Es gibt keine Nachbarn. Ganz oben auf dem anderen Berg sehe ich ein anderes Dorf. Da sind ein paar Häuser, aber ansonsten sind wir hier relativ abgeschieden. Wunderschön.
Super, du bist auf der Halbinsel Peloponnes zu Hause und zwar in der Nähe der Hafenstadt Kalamata, die ist berühmt für den Olivenexport. Was würdest du sonst noch sagen, was ist so das Besondere an der Region, wo du lebst?
Also ich glaube, die Region prägt natürlich schon der Tourismus. Der ist hier natürlich schon ein ganz großer Punkt. Jetzt gerade in den Sommermonaten oder im Frühjahr, da sind schon relativ viele Touristen hier. Mhm. Und ansonsten ist es die Landwirtschaft hier, was hier natürlich extrem stark ist. Gerade mit dem Olivenanbau, mit Zitrusfrüchten, genau.
Ja, ich habe ja das mir auf der Karte nochmal angeguckt. Es ist eine Halbinsel. Fühlt es sich da trotzdem so an wie Inselleben? Also ticken da die Menschen auch so ein bisschen anders als auf dem Festland?
Das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen irgendwie. Also mir fällt es auch nicht irgendwie auf, dass ich irgendwie auf einer Insel hier lebe.
Okay.
Mein Peloponnes ist ja schon relativ groß und nur durch einen kleinen Kanal ist das ja getrennt. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie jetzt Unterschiede gibt.
Also wir sprechen noch später im Verlauf des Gesprächs über diese Region. Bin ich auf jeden Fall gespannt, da mehr drüber zu erfahren. Ich fand das ganz lustig, als ich im Vorfeld deine Geschichte gelesen habe. Und da fiel mir das Wort ganz oft Zufall ein, weil wenn man sich deinen Lebensweg vor der Auswanderung mal anschaut, dann hat so gar nichts dafür gesprochen, dass du einmal Olivenbauer in Griechenland werden würdest. Oder hast du das kommen sehen?
Nein, auf keinen Fall. Das war alles ein riesengroßer Zufall. Und ich habe einfach so gedacht, ich nutze die Chance, mal was anderes mit meinem Leben zu machen und die Veränderung anzunehmen. Und dann bin ich eigentlich quasi hier reingewürfelt worden.
Ja, in deinem alten Leben, fangen wir mal da an, warst du Bauleiter im Bereich Brand- und Wasserschadensanierung. Du hattest damals sehr viel zu tun, sehr viel gearbeitet, wenig Freizeit. Was würdest du sagen, was war das generell so für ein Leben, was du da geführt hast, da im Umkreis von Stuttgart?
Das Leben war eigentlich schon sehr toll, muss ich sagen. Also ich war eine angesehene Person, habe da relativ viel Einfluss gehabt, habe viele Mitarbeiter geleitet. Wir haben die Firma, habe ich mit einem Partner zusammen aufgebaut.
Ach, das war deine Firma?
Ja, nee, es war mit einem Partner zusammen. Aber ich habe quasi die ganzen Kontakte, Geschäftskontakte gehabt, wo wir da dementsprechend dann Aufträge bekommen haben. Deswegen stand ich da eigentlich relativ im Mittelpunkt in dieser ganzen Geschichte und habe da eigentlich die ganze Firma so an der Front aufgebaut. Und ja, das Telefon war nie still. Das waren samstags, Sonntage waren normal zum Arbeiten oder auch mitten in der Nacht. Dadurch, dass die ganze Brand- und Wasserschadensanierung ja eigentlich ein ganz schnelllebiges Geschäft ist. Das heißt, wenn es irgendwo brennt, dann muss es da innerhalb von 24 Stunden, musst du da antreten mit deinem Trupp, sei es im Reinigen oder sei es, wenn das ganze Haus absäuft, dann musst du da gucken, dass du da Trockner reinstellst. Und ja, es war schon teilweise sehr, sehr, sehr stressig, muss man sagen.
Ist aber gut gelaufen wahrscheinlich, also weil das ist ja was, das braucht man ja immer, wenn es passiert, ne?
Absolut, also da waren wir mitten am Anfang mit dabei, wo eigentlich noch gar nicht so viele Firmen gegeben hat, wo sowas gemacht haben. Da haben wir schon relativ viel Aufträge bekommen, die musst du aber auch irgendwo abarbeiten. Und das war halt letztendlich dann schon sehr stressig, aber es war auch schön natürlich, das muss man euch schon sagen. Bis dato hatte ich noch keine Familie, war ein Junggeselle und da war das für mich eigentlich schon eine tolle Sache. Und auch natürlich dieses Einzugsgebiet, so in den kompletten süddeutschen Bereich habe ich gehabt, wo ich mich überall aufgehalten habe und meine Baustellen gehabt habe. Und bin ich auch viel rumgekommen. Also es war eigentlich auch, war echt eine schöne Zeit, muss man schon sagen, ja.
Aber hattest du ein Privatleben?
Ach, das war eigentlich alles so miteinander vermixt. Also ich habe nicht irgendwie so sagen können, okay, jetzt mache ich mal Urlaub oder jetzt habe ich mal 2 Tage da für mich. Es war immer mein Handy da und es war immer mein Laptop da, zum irgendwelche Angebote schreiben, irgendwelche Rückfragen zu beantworten. Und ich habe das eigentlich auch nie irgendwie als störend empfunden, weil ich da eigentlich auch mit dieser ganzen Geschichte gelebt habe. Also ich habe das auch gelebt und mir hat das auch Spaß gemacht. Und selbst wenn ich nachts bis 3 Stunden geschlafen habe, das war am nächsten Morgen, dann bin ich aufgestanden, wieder motiviert und weiter ging es. Also das war, ich konnte mich da gut arrangieren mit dieser ganzen Geschichte und mit meiner Motivation.
Jetzt fragt man sich aber, wie kommt so jemand wie du, der eben so einen eigenen Betrieb auch hatte, der so viel gearbeitet hat, dann nach Griechenland? Ich habe da im Vorfeld gelesen, dass das ja eben viel mit dem Zufall zu tun hatte, denn du warst im Urlaub und da hatte dir eine Bekannte oder da hat dich eine Bekannte angerufen, die ein Haus in Griechenland kaufen wollte. Und klar, wen ruft man da wahrscheinlich an, wenn man jemanden wie dich im Bekanntenkreis hat und ein Haus kaufen will und das vorher auf Herz und Nieren checken will? Man ruft dann natürlich dich an. Was ist da genau passiert? Also wie kam es eben zu diesem Anruf und was passierte danach?
Ja, das war eine ganz lustige Geschichte und das ist eigentlich genau der Zufall gewesen, warum ich in Griechenland gelandet bin. Ich habe eine Baustelle mal gehabt, da war ein Wasserschaden und diese Immobilie, das hat eine Stuttgarter Anwältin gehört und die war totaler Griechenland-Fan und jeden Sommer war die hier in Griechenland und wollte hier unbedingt dann so ein Haus hier erwerben. Und ich habe mich dann auch befreundet mit ihr, auch über diese Baustellenzeit hinaus. Und dann habe ich mal 2 Wochen Urlaub gehabt, war in Italien, bin leidenschaftlicher Fischer, war am Po in Italien, habe gefischt. Das war im Frühjahr und dann meldet sie sich und hat sie gemeint, so Marc, pass auf, sie will da gerne Immobilie erwerben. Und ob ich Interesse hätte, mitzukommen und einfach mal die Bausubstanz anzuschauen. Und einfach mal was dazu sagen, ob man die Immobilie kaufen kann. Dann ging das eigentlich relativ flott. Dann hat sie gesagt, gut, du bist jetzt gerade in Italien. Wir buchen die Fähre und sie holt mich in Italien ab. Und dann fahren wir gleich nach Griechenland und dann können wir das eigentlich ja direkt anschauen, das Haus. Okay. Und ich bin eigentlich auch ein relativ spontaner Mensch. Aber ich sage, gut, alles klar, ich war auch noch in Griechenland. Dann lass uns doch einfach mal diese verrückte Geschichte machen. So kam das dann, dass sie mich dann da unten abgeholt hat und wir sind dann nach Griechenland gekommen.
Und wie sah das Haus aus? In welchem Zustand war das? War das empfehlenswert?
Ja, das war okay. Also ich habe mich ja noch nicht so mit auskannt, wie jetzt so die ganze Bausubstanz hier nach 30 Jahren aussieht, wenn ein Haus 30 Jahre alt ist. Aber ich habe gedacht, okay, also ja, das für den Preis und dann in Meernähe das Haus kannst du kaufen. Mhm. Und daraufhin hat sie auch das Haus gekauft, genau.
Und was hast du da noch gemacht?
So, und dann waren wir, glaube ich, insgesamt noch mal eine Woche oder 2 waren wir hier in Griechenland zusammen. Und dann gab es natürlich auch noch ein paar Umbaumaßnahmen mit dem Haus zu machen, wo man irgendwie beauftragen musste und man brauchte da Firmen, um irgendwie hier noch gewisse Sachen halt letztendlich umzubauen nach ihren Wünschen. Und dann war natürlich das Meer auch natürlich vom Haus und ich bin ja wie gesagt ein leidenschaftlicher Fischer, war viel natürlich wieder am Strand und habe da geguckt, dass ich da einen Fischle fange. Und habe mir natürlich dann auch Gedanken gemacht über mein Leben, was ich so in Deutschland hatte. Hab mir da halt Gedanken gemacht, gut, du verdienst viel Geld, hast eigentlich nicht viel Zeit, hast viel Stress, könnte sein, du kriegst vielleicht mal irgendwann einen Herzinfarkt. Und das andere prägnante Thema, was mir im Hinterkopf war, ist, gut, irgendwann willst du eine Familie gründen, einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringen. Und dann ist natürlich, wie ich es in meinem Freundeskreis überall so mitbekommen habe, sehen die Kinder unter der Woche gar nicht. Vielleicht dann bloß abends, wenn sie im Bett liegen. Und habe ich überlegt, wie ist es bei mir, wenn ich dann auch noch Samstag und Sonntag schaffe. Und habe mir dann überlegt, gut, dann sehe ich wahrscheinlich nicht, wie mein Kind irgendwie groß wird. Und das hat mich dann ziemlich beschäftigt, das ganze Thema. Wo ich mich dann wirklich dann gefragt habe, ob das irgendwie sinnvoll ist, für mich das weiterzumachen in Deutschland. Was bringt mir das Leben?
sag ich mal, solange ich auf der Welt bin, nur arbeiten und Geld verdienen oder was will ich eigentlich vom Leben?
Und diese Gedanken hast du dir alle gemacht während des Fischens da unten am Meer in Griechenland, ja?
Ja, ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen ausschweifend erzählt, aber letztendlich ist es ja bloß ein prägnanter Gedanke. Warum bin ich auf der Welt? Um zu arbeiten und bloß Geld zu verdienen? Oder gibt es doch mehr als Familie oder irgendwie ja ein ausgewogenes Leben zu haben? Eigentlich war es nur das. Dann, wie gesagt, ging es ja darum, dass man das Haus dann natürlich dann umbauen sollte oder Firmen beauftragen sollte, wo das dementsprechend dann umbauen. Und dann hat meine Bekannte zu gemeint, gut, Marc, pass mal auf, du kannst es einfach so machen, du kannst in dem Haus hier leben, guckst mal, wie das hier alles ist, tust die ganzen Firmen beauftragen, machst du das alles und dann sehen wir einfach weiter. Und ich sag, gut, alles klar. Und somit kam es, dass ich dann da unten gelandet bin.
Bist du dann nochmal zurück nach Deutschland?
Ja, dann sind wir natürlich zurück nach Deutschland. Und dann habe ich das eigentlich relativ schnell geregelt, dass ich da dementsprechend meinen Job und alles an den Nagel gehängt habe. Und bin dann eigentlich mehr oder weniger Hals über Kopf, ja, Auto vollgepackt und einfach weg. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat irgendwie. Also wie gesagt, das war nicht geplant, gar nichts. Und ich habe auch hier überhaupt keine Anlaufstelle hier gehabt irgendwie, wie ich jetzt hier zurechtkomme oder sonst irgendwas. Oder mir irgendwie Gedanken gemacht habe, wie läuft jetzt meine Zukunft hier ab. Nee, überhaupt nicht. Einfach, ich mach's jetzt einfach mal. Einfach mal spontan, ich mach's jetzt einfach mal und hab einfach diesen Schritt gemacht, ja.
Wie schnell ging das dann am Ende, als du aus Griechenland zurückgekommen bist, bis du danach wieder runter bist?
Ich glaube, das waren nochmal 2-3 Monate, aber nagel mich da nicht fest, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Aber so grob die Zeit war das da irgendwie so. Also ich hab das schon relativ schnell gut durchgezogen alles, ja.
Griechisch hast du wahrscheinlich nicht gesprochen, gehe ich mal von aus.
Ja, das war natürlich auch ein Riesenproblem. Ich war dann hier unten, ich habe zwar in der Schule Englisch gehabt, aber das irgendwie konnte ich auch nicht sprechen und Griechisch konnte ich aber auch nicht sprechen. Und habe dann eigentlich schon gemerkt, ja, also jetzt musst du die Firmen beauftragen, aber du kannst eigentlich mit denen gar nicht kommunizieren. So, also das war dann eigentlich dann auch schon wieder nicht so einfach. Aber ja, ich konnte ja viele Zeichnungen machen und hin und her und mit Hand und Fuß konnte ich mich natürlich verständigen.
Ja.
Und dann hat es irgendwie schon, ja, so leicht am Anfang irgendwie funktioniert. Also es war alles, es ist aber nicht so das Wahre irgendwie. Dann habe ich aber mitbekommen, dass hier ein Deutscher eine Surfschule gehabt hat. Da war eine andere Deutsche auch noch da, die hat dann gesagt, komm, pass auf, die hat so ein Modegeschäft gehabt, wo ich mitgekriegt habe, okay, das ist eine Deutsche, da habe ich mit der mal ein bisschen gesprochen. Und sie hat auch gemeint, ja, geh doch mal in die Surfschule. Da sind Menschenleute, die sprechen Deutsch und geh da einfach mal hin und guck mal, da hast du wenigstens die Anlaufstation, kannst ein bisschen Sachen erfahren, wie es das hier das Leben so läuft und was wichtig ist. Ja, das habe ich dann natürlich angenommen, bin ich natürlich da hingegangen. Und das hat mir am Anfang sehr geholfen. Das war ein Surflehrer, der ist hier schon, glaube ich, 25 Jahre hier unten gewesen. Also der hat dann schon relativ viel gewusst, wie das hier läuft, das ganze Leben. Ja, also das hat mir schon weitergeholfen, ja.
Wie oft hast du dich in dieser Anfangszeit gefragt, was mache ich hier eigentlich?
Also für mich war das eigentlich die ersten 3 oder 4 Jahre so, war das für mich alles sehr unwirklich. Das war ja sehr unwirklich. Also ich bin hier gewesen, ich habe mich so entschieden, ich bleibe jetzt hier. Ich fand das auch alles ganz toll, aber ich bin hier durchs Leben gelaufen wie ein Traum. Ich konnte selber gar nicht realisieren, dass ich jetzt wirklich in einem anderen Land bin und hier irgendwas versuche. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Also wie gesagt, das locker 3-4 Jahre habe ich das Gefühl gehabt. Also ja, ein tolles Gefühl, ein sehr positives Gefühl war das.
Wir kommen jetzt noch zu einem nächsten Zufall, denn nach 6 Wochen, als du da nach Griechenland ausgewandert bist, hast du dann deine zukünftige Frau kennengelernt, eine Einheimische. Auf die Geschichte bin ich jetzt sehr gespannt, wie das eben auch vor allen Dingen sprachlich erstmal funktioniert hat.
Ja, das ist richtig, ja. Also das war schon nach 6 Wochen, das war relativ früh. Waren wir auch in Koroni unterwegs, es war auch abends. Dann war noch, glaube ich, irgendwie Champions League-Finale mit irgendwie Bayern und keine Ahnung. Also das ganze Dorf war voll. Ja, und da hat sich's dann halt so entwickelt, dass wir uns ineinander verguckt haben. Und das war natürlich an diesem Abend, war das alles ein bisschen einfacher. War natürlich auch Alkohol im Spiel und dann kann man natürlich vielleicht ein bisschen besser reden.
Dann konntest du Griechisch, ja?
Nee, Griechisch nicht, aber so Englisch so, habe ich gedacht, ich konnte es ganz toll. Also ich glaube, das war wahrscheinlich grauenhaft für sie. Aber ja, das hat irgendwie schon so funktioniert, dass wir uns da verständigen konnten. Zumindest habe ich das Gefühl so gehabt. Am nächsten Tag war das dann sicherlich ein böses Erwachen für mich. Dann haben wir das erste Date gehabt. Also ohne Rummel und ohne Remi-Demi und ohne Alkohol. Und dann sind wir dann beim Essen gehockt und dann war das natürlich so für mich extrem schwer. Also sie hat mir irgendwas auf Englisch da erzählt und ich habe dann erstmal ewig lang gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, was sie von mir will. Und dann habe ich aber bestimmt genauso lang wieder Zeit gebraucht, dass ich mich dann artikulieren kann und ihr dann dementsprechend eine Antwort irgendwie liefern kann. Mhm. Ja, also das erste Date, das war dann nicht ganz so einfach, aber es hat funktioniert.
Ja, wie schnell seid ihr dann zusammengekommen?
Es ging eigentlich schon relativ schnell. Wir haben dann viel Zeit miteinander verbracht. Sie hat in Athen gelebt und war eigentlich hier unten auf Heimaturlaub quasi. Und ihr Vertrag hat dann geendet in Athen. Über die EU, wo sie da gearbeitet hat, und hat dann gedacht, okay, dann bleibt es einfach länger hier unten. Und sie hat wahrscheinlich auch gedacht, jetzt gucken wir mal, was sich da entwickelt. Das Tolle an der Geschichte ist, dass sie natürlich in Kanada geboren ist und hat dementsprechend ein super Englisch gesprochen. Mhm. Auch ihre Eltern haben hier in der Umgebung Englisch-Schulen gehabt, jahrelang. Und das hat mir natürlich extrem geholfen, wenn du das immer wieder um dich rum hast, die Sprache, dass du das dementsprechend auch aufsaugst. Die ganzen Redewendungen und so. Hab viel Vokabeln nebenher gelernt und so hat sich das halt entwickelt, dass wir uns da eigentlich ganz gut auf Englisch da mittlerweile dann verständigen konnten. Aber nur Englisch halt so, ja.
Okay, aber sie ist ja Griechin auch, ne? Also sie spricht ja Griechisch auch.
Ja, klar, sicher. Aber das war okay. Bei mir dann überhaupt nicht machbar, Griechisch. Also erstmal sollte man es mit Englisch probieren. Wie gesagt, das hat dann funktioniert. Ja.
Also was für eine Geschichte. Da würde ich sowieso, also ich denke, wenn du das so erzählst, da sehe ich sofort irgendwie einen Film vor mir. Also eigentlich müsste deine Geschichte verfilmt werden oder du müsstest auf jeden Fall ein Buch schreiben. Eben, ihr seid dann zusammengekommen. Für mich jetzt noch so der Punkt, ich hänge immer noch, eben du beaufsichtigst da diese Hausrenovierung parallel eben, triffst du deine Traumfrau? Ab welchem Zeitpunkt war denn für dich klar, ich bleibe jetzt erstmal hier und eben Deutschland ist für mich im Moment keine Option?
Die Frage hat sich mir nie gestellt, die habe ich mir auch nie gestellt. Es war, wie es war und ich war jetzt hier und ja, habe gar nicht viel drüber nachgedacht.
Okay, dann nächster Punkt dann finanziell. Wie hast du das da gemacht? Also klar, wir haben vorher gehört, du hast wahrscheinlich in Deutschland gut verdient. Aber die Frage ist ja auch so langfristig, wenn du da in Griechenland lebst, wovon lebst du dann? Also nur von Erspartem oder was wolltest du sonst machen? Hast du ja dann wahrscheinlich nicht gleich andere Häuser noch renoviert?
Nee, also das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich, wenn man auswandert. Das muss natürlich auch das Finanzielle irgendwo auch passen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich da kein Geld verdient, wo ich jetzt das Haus da irgendwie gemanagt habe, dass es zum Umbauen ist, sondern ich habe da halt umsonst da drin gewohnt. Habe natürlich auch gleich mit meinem Garten angefangen. Das ist mir natürlich auch irgendwie in die Wiege gelegt worden. Also das hat mir immer Spaß gemacht, im Garten arbeiten. Finanzielles Polster habe ich natürlich mir in Deutschland schon erarbeitet und habe natürlich auch Mehrfamilienhaus in Deutschland besessen, wo natürlich auch jeden Monat natürlich Mieteinnahmen kamen. Also das hat es mir natürlich extrem erleichtert, wo ich natürlich sagen musste, okay, ich muss jetzt nicht gleich arbeiten, jetzt lasse ich das halt erstmal alles auf mich wirken und schau mal, was ist hier möglich, wie leben die, wo kannst du dich hier einbringen, was kann man machen? Aber natürlich auch alles ohne Druck. Also ich habe das alles auf mich zukommen lassen. Und das ging auch erst mal am Anfang bestimmt über ein Jahr, wo ich eigentlich so in den Tag reingelebt habe, so sage ich mal.
Aber schon so richtiger Schwabe, ich habe mehr Familienhaus und habe da jetzt Mieteinnahmen.
Ja, scharfe Häuslebauer. Ja?
Scharfe Häuslebauer, genau. Ja, eben jetzt ist die große Frage, wie bist du am Ende Olivenbauer geworden? Du lebst ja heute eben auf einer Farm, auch mit dem Olivenhain. Ihr produziert eigenes Olivenöl, Balsamico, Honig, habt 800 Bäume und so weiter. Also das ist ja Wahnsinn, was da entstanden ist. Wie kam es dazu?
Ja gut, durch die Familie von meiner Frau natürlich. Also die haben relativ viele Olivenhaine besessen. Vor zig Jahren waren das sicherlich noch mehr, aber dadurch, dass die ganzen Cousins das dann alle irgendwie aufgeteilt haben, haben sie zwar weniger gehabt, aber immer noch viel. Und ihre Geschwister, die wollten eigentlich nicht viel irgendwo, sage ich, in der Landwirtschaft machen oder diese Bäume da irgendwo pflegen, was sicherlich auch nicht einfach ist. Also ja, das ist schon anspruchsvoll und ist harte Arbeit.
dadurch, dass die schon im fortgeschrittenen Alter waren, meine Schwiegereltern, stand natürlich da in die ganzen Olivenhaine da und ich habe mich dann natürlich immer auch interessiert dafür. Bin mit ihm öfters in die Olivenhaine gefahren und habe eigentlich immer gefragt, weil für mich war das ja auch neu, ist so eine Olive und wie kommt da jetzt Olivenöl raus und woher weißt du, weil du das jetzt erntest und wie musst du die jetzt pflegen und jetzt kriegen die ja die kein Wasser über den ganzen Sommer und was musst du überhaupt so tun für den Brandschutz und alles hier, wenn es so heiß ist im Sommer. Also es waren Fragen über Fragen und mich hat das alles sehr interessiert und habe das auch alles aufgesogen. Und irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst mit meiner Frau zusammen, gut, dann übernehmen wir die ganzen Olivenhaine und probieren das jetzt einfach mal.
Unter Anleitung dann vom Schwiegervater, der wahrscheinlich froh war, dass das jetzt jemand übernimmt.
Ja, was heißt unter Anleitung? Also ich habe dann schon machen können. Ich habe mich ja dann schon 2 Jahre oder so schon intensiv mit dieser ganzen Sache beschäftigt und habe ihn dann auch begleitet, wo er das dann letztendlich noch in der Hand gehabt hat. Und dann habe ich dann irgendwann selber losgelegt und bin natürlich auch mittlerweile andere Wege gegangen, wie diese konventionellen Anbaumethoden hier so in Griechenland Standard sind. Also ich lege da mittlerweile extrem Wert auf irgendwelche Bodenverbesserungsmaßnahmen, gerade in Bezug auf Klimawandel und die Versorgung der Bäume mit Feuchtigkeit im Sommer. Also das ist auch ein Riesenthemengebiet und wo ich mich da einfach reingefuchst habe, so in diese ganze Materie, wo mich sehr interessiert und wo ich natürlich auch viel jetzt selber ausprobieren kann. Wenn ich natürlich auch so eine Menge an Bäume habe, da kann ich relativ viel ausprobieren und auch schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Wie schwierig war das da, das eben am Anfang auch zu übernehmen, bis dann da die fertige Flasche Olivenöl rauskam? Also konntest du da direkt gut Olivenöl produzieren?
Ja, also mit den 800 Bäumen, wenn man die dann gut bewirtschaftet, dann kann man natürlich schon eine ordentliche Menge an Olivenöl produzieren. Jedoch ist natürlich immer das Problem mit dem Wetter. Und das Wetter ist natürlich so, jedes Jahr ist es irgendwie anders. Das kann jetzt gut aussehen im Frühjahr mit der Olivenblüte und können ganz viele Oliven dranhängen, aber die Ernte ist halt nun mal erstmal im Oktober, November. Also da ist natürlich nur lange Zeit, wo viel passieren kann.
Also wer sich das mal anschauen will, wir verlinken natürlich zu deiner Webseite und auch zu den Social Media Kanälen in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Du hast eben vorhin gesagt, du hast andere Sachen auch ausprobiert, hast da auch so ein paar Beispiele genannt. Wir haben im Vorfeld auch dieser Folge mal gesprochen und da hast du gesagt, ja, jeder sagt irgendwie, er hätte das beste Olivenöl und ich habe das noch bessere Olivenöl. Also jeder versucht das irgendwie zu toppen. Vielleicht dazu noch kurz, was ist eben die Besonderheit bei deinem Olivenöl?
Wie gesagt, ich lege viel Wert drauf, dass man keine Pestizide einsetzt. Ich lege viel Wert drauf, dass die Olivenernte an einem Tag oder dass es zumindest abends dann dementsprechend die Oliven gleich in die Olivenölmühle kommen zum Pressen, was sicherlich ein ganz großer Aspektpunkt ist an dieser ganzen Geschichte. Je frischer die Oliven, desto besser letztendlich ist nachher das Olivenöl, wo man an gewissen Parametern dann ablesen kann bei der Analyse. Und es ist ein sortenreines Olivenöl aus der Koroneiki-Olive. Und wir tun traditionell die Oliven ernten, was eigentlich auch gar nicht anders machbar ist. Aufgrund von dieser hügeligen Landschaft hier haben wir die eigentlich nur mit Ernterechen und irgendwelchen Auffangnetzen händisch ernten, die Bäume, also nicht im industriellen Maßstab.
Ja, also ich liebe Olivenöl. Ich gebe auch da mehr Geld aus als jetzt eben das, was es so normalerweise in den Supermärkten kostet, weil eben ich finde vom Geschmack her merkt man da auf jeden Fall deutliche Unterschiede, auch gerade eben, wenn es teurere Öle sind. Aber eben, also wer sich da mal verköstigen und das mal ausprobieren will, die Links zu dir gibt's in den Shownotes. Ich wollte jetzt mal noch so ein bisschen zum Land kommen und zu den Menschen, die da leben. Und ich habe mich auch gefragt, wie sind dir eigentlich da die Einheimischen generell begegnet? Also da kommt jemand aus Deutschland, der Olivenbauer wird in Griechenland. Also weißt du, die da leben, wie haben die erstmal so auf dich reagiert damals?
Also ich habe immer gleich am Anfang habe ich Kontakt gesucht zu den Einheimischen. Ich bin dann öfters ins Café Neo gegangen. Das ist eine Art Männercafé, wo sich dann die ganzen Arbeiter und die ganzen Männer quasi den ganzen Tag über oder mal morgens, mal nachmittags, mal abends. Es ist immer irgendwas los. Da treffen die sich, da tauschen sie sich aus. Geht's viel über Landwirtschaft, das geht um das, was die Menschen einfach hier tun, um den Baubereich oder über die Fischerei. Das sind alles drei so Themen gewesen, wo mich da wahnsinnig interessiert haben und habe dann dementsprechend natürlich mich da aber hingesetzt und da meine Kontakte dann geknüpft und mich halt über solche Sachen ausgetauscht. Mit Hand und Fuß, wobei man natürlich sagen muss, dass also da relativ viele Menschen reden hier ein gutes Englisch. Also da konnte ich natürlich mich mit Englisch natürlich auch super verständigen. Und ja, so ging das eigentlich. Bin ich eigentlich gleich gut aufgenommen worden. Wobei man muss natürlich auch sagen, als Deutscher ist man natürlich hier sowieso angesehen. Also das heißt, man ist schon, wenn ein Deutscher kommt, hier gibt's viele Deutsche, die bauen dann meistens irgendwelche Häuser. Also das heißt, es bringt normalerweise Geld ins Land. Da wird natürlich dann am Anfang auch immer, da sind sie alle freundlich zu dir so, weil ja, du bringst schon quasi das Geld mit ins Land, so sag ich mal. Aber wie gesagt, ich bin hier gut aufgenommen worden, ich habe meine Kontakte da irgendwo auch geknüpft und es sind auch herzliche Kontakte und sobald ich was hab, stehen die bei Stelle und helfen mir, wie auch umgedreht. Also muss man sagen, ist eine tolle Sache, ja.
Das heißt, du kannst dich aber heute auch so ein bisschen noch in Griechisch verständigen oder sprichst du nach wie vor hauptsächlich Englisch mit den Einheimischen?
Ja, nee, auf Griechisch geht natürlich auch schon halt insbesondere aufgrund diesen drei Themengebieten natürlich im Baubereich oder im Olivenbereich oder in der Landwirtschaft. Da habe ich natürlich schon relativ viele griechische Begriffe. So, jetzt, wenn ich jetzt aufs Amt gehen müsste und müsste da auf Griechisch jetzt dann irgendwie sprechen, also da wird's dann schon sehr schwer. Also das würde ich bis jetzt heute auch noch nicht hinbekommen.
Ja, weil zwischendrin ist ja noch dein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ihr habt ja auch eine Familie gegründet. Dein Sohn ist heute 7 Jahre alt. Der spricht, glaube ich, Schwäbisch, Griechisch und Englisch.
Und Englisch, genau. Alles drei, alles gleich. Also ja, das ist super. Wenn ich das so könnte wie mein Sohn, dann wäre ich gut froh. Also der saugt das auf wie ein Schwamm und er hat überhaupt kein Problem. Okay. Mit der Mama spricht er Griechisch, mit dem Papa spricht er Schwäbisch, genau. Und ich und meine Frau unterhalten uns ja Englisch und da kriegt er dadurch auch mal viel mit. Und ja, er macht das eigentlich ganz gut und da bin ich eigentlich echt teilweise neidisch da drauf, ja.
Vielleicht noch, wenn du eben, lebst ja jetzt seit 13 Jahren bereits in Griechenland, welche Eigenschaften und Charakterzüge hast du so übernommen oder wo du gemerkt hast, eben da hast du dich verändert?
Ja, am Anfang fiel mir das natürlich schon schwer, also wo ich dann hierher gekommen bin, weil in Deutschland hatte mein Handy eigentlich nie aufgehört zum Bimmeln und ich war immer ein gefragter Mann und dann kommst du nach Griechenland und dann geht das Telefon gar nicht mehr. Also das war natürlich dann schon auch, also das hat auch schon eine Weile gedauert, so wo ich dann dachte, also jetzt interessiert sich eigentlich keiner mehr für dich. Jetzt bist du halt einfach hier und ja, und das ist halt so. Aber man lernt es irgendwie damit zu leben. Ja, ansonsten, sag ich mal, ist das Deutschsein jetzt nicht so einfach, irgendwie sofort abzulegen. Also das ist jetzt nicht so einfach. Also gerade, wenn es jetzt um Termine geht oder sonst irgendwie, also wenn ich sage, um 2 haben wir einen Termin und der kommt halt dann erst um 3:30, ist am Anfang sicherlich nicht so einfach. Aber ja, man gewöhnt sich auch an das.
Hast du denn schon gemerkt, wo du griechische Charakterzüge oder Eigenschaften übernommen hast?
Ja, können wir schon sagen. Also wenn man im Café Neo vorbeifährt, ist immer irgendjemand da, da können wir dann schön anhalten, dann trinkt man da ein Uso oder ein Bier oder da hält sich und dann fährt man weiter und geht seinem Lebensalltag hinterher oder man trinkt einen Kaffee oder sonst irgendwie. Also hier ist das irgendwie, ja, du gehst mit einkaufen, triffst mit ein und da hältst du wieder eine halbe Stunde und gehst dann weiter deinen Weg oder deinen Tagesablauf. Und das ist eigentlich schon eine ganz tolle Sache, was ich so eigentlich auch so irgendwie angenommen habe, so, ja. Was so in Deutschland da eigentlich habe ich gar nicht so gekannt, dass es so ist. Also musst du halt arbeiten den ganzen Tag, deine 8 Stunden, 10 Stunden oder noch mehr oder wie auch immer. Und abends triffst du dich dann halt dann eventuell mit deinen Bekannten.
Gibt es auf der anderen Seite Dinge, ich meine, du hast jetzt das gerade gesagt mit der Uhrzeit, das ist ja bei, ja, würde ich sagen, fast in allen Ländern außerhalb des deutschsprachigen Raumes so, dass das nicht so eng gesehen wird. Aber gibt es Dinge, die dich nerven, wo du irgendwie denkst, boah, also das geht mir also langsam wirklich auf den Geist?
Ja, also die gibt es tatsächlich. Also wenn ich zum Beispiel, das war jetzt gerade erst vor 2 Wochen, wollte ich mir eine Bodenfräse kaufen in dem landwirtschaftlichen Geschäft. Dann gehe ich nach Kalamata in das landwirtschaftliche Geschäft. Dann suche ich mir das Ganze da raus. Dann war ich gerade dabei, mit dem da irgendwie noch weitere Sachen da irgendwie abzuklären, was ich da noch als Anbauteile brauche und hin und her. Dann kommt jemand anders rein und dann will er bloß kurz dieses Teil haben. Dann rennt dieser Verkäufer wieder woanders hin und bedient dann den Kunden. Zwischendrin kam der nächste Kunde und hat ihn dann auch wieder was gefragt. Dann rennt er wieder rum mit dem und bedient dann den. Und ich stehe dann wieder da und warte wieder. Also Ende vom Lied, bis wir dann klar waren mit allem, bin ich 2,5 Stunden im Laden gestanden.
Oh Gott.
Und das sind dann eigentlich dann so Sachen, wenn man denkt, hey, also ja, jetzt lass uns doch das einfach mal hier fertig abhandeln und dann kannst du die anderen bedienen, weil die müssen dann halt auch mal warten. Aber ja, die händ's dann alle immer so schnell und ich will ja bloß kurz und muss ja ganz schnell wieder gehen und du stehst dann da und du wartest halt einfach so. Und das sind so Sachen, also die kann ich bis heute irgendwie noch nicht leiden. Also das ist dann, ja, also das kann ich nicht ablegen. Also da muss ich mir dann schon dann zurücknehmen.
Auf der anderen Seite noch, was würdest du sagen, wie gewinnt man so die Herzen der Griechen? Weil ich habe so, wenn du so erzählst, höre ich so raus, du hast da, glaube ich, wenig Berührungsängste. Du bist offenbar direkt auf die Leute zugegangen, hast mit denen irgendwie versucht, mit Händen und Füßen zu reden. Was würdest du aber eben Leuten so empfehlen, wie man so mit den Menschen in Kontakt kommt, eben so ein bisschen deren Herzen gewinnt, wenn man dahin auswandert?
Ja gut, ich denke, das hat natürlich mit dieser ländlichen Region hat es natürlich auch hier viel zu tun. Also wie gesagt, diese prägnanten Themen sind hier ganz klar. Das ist der Bau, das ist die Landwirtschaft und das ist die Fischerei. Und wenn du dich mit sowas identifizierst und du hast da Interesse an solchen Themen, dann kommst du ganz schnell natürlich mit diesen Leuten ins Gespräch, weil das ist denn ihr Arbeitsalltag oder das ist ihr Alltag und das ist genau um das geht's hier. Und dann hast du ruckzuck, hast du hier Kontakte und du hast Ansprachen und du hast Themen, wo du dich einfach unterhalten tust. Wie das jetzt in Städten ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht, keine Ahnung. Aber bei uns im Dorf dreht sich halt alles um diese drei Themen.
Für Leute, die nach Griechenland auswandern wollen, beziehungsweise gibt es ja viele, die das ja auch so zur Rente machen, ist ja ein Punkt auch immer, man macht das auch so ein bisschen wegen günstigerer Lebenshaltungskosten. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das so in den letzten Jahren verändert hat, aber wenn wir mal noch so zu dem Punkt kommen, wie teuer ist das Leben so in eurer Region?
Also ich würde schon sagen, dass es schon relativ teuer ist in Bezug, was die Leute hier pro Monat verdienen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Arbeiter hier mal nehme, der wo jetzt halt normal auf dem Bau arbeitet, sei es Betonarbeiten oder Malerarbeiten oder wie auch immer, und wenn die dann 800-900 Euro im Monat haben und verdienen, dann ist das eigentlich gut. Aber wenn ich dann dementsprechend wieder sehe, was natürlich die Lebenshaltungskosten im Supermarkt sind, was du da für Kosten hast, die sind viel teurer wie in Deutschland, sei es, ob das jetzt Obst oder Gemüse ist oder Pflegeprodukte. Also es ist teurer wie in Deutschland, ist es natürlich hier schon nicht so einfach, mit diesem Geld hier so über die Runden zu kommen. Also da bist du zwangsläufig, musst du schon gucken, dass du da in deinem Garten was anbaust oder du hast halt noch ein paar Hühner oder hast ein paar Ziegen oder sonst irgendwie, wo du halt dann dich auch noch selbst versorgen kannst. Also das ist schon so ein Punkt. Also billig ist es hier unten nicht, muss man ganz klar sagen.
Auch selbst wenn du auf dem Markt oder in Restaurants und so, ist auch teuer.
Auf dem Markt ist es jetzt meistens ein bisschen billiger. Da kriegst du das Obst und Gemüse, ist da schon vom Preis her, je nachdem, was jetzt von der Saison ist, ist das schon billiger wie im Supermarkt. Ja, das auf jeden Fall. So vom Essen her würde ich schon sagen, also das ist auch billiger wie in Deutschland. Aber man muss natürlich immer auch sehen, wenn ich mit 4 Leuten essen gehe und da ist noch ein 100 Euro weg, wenn ich im Monat 800 Euro verdiene, man muss ja, das klar, halt auch mal ins Verhältnis setzen. Und wenn ich dann noch eine Wohnung zum Zahlen habe, was hier jetzt auf dem Land natürlich teilweise weniger der Fall ist, weil sie halt viel zu Hause noch wohnen oder Immobilien von den Eltern noch haben, gut, schwächt es das natürlich wieder ab, aber du hast hier natürlich auch Elektrizitätskosten, du hast Wasserkosten, ja, das gleiche wie in Deutschland, aber es frisst natürlich ja von den 800 Euro im Monat normalerweise alles weg.
Und was würdest du jetzt eben sagen, jetzt auch für euch? Also ihr wohnt ja in einem Haus mitten in dem Olivenhain, mit dem, was ihr jetzt auch eben durchs Olivenöl und den Rest, was ihr verkauft, auch einnehmt. Würdest du sagen, ihr habt ein gutes Leben davon? Oder ist das dann eben schon auch, dass wenn man so arbeitet und lebt, dass man dann schon auch viel machen muss, um da gut leben zu können?
Ja, also uns geht's prima. Ich habe natürlich jetzt viel weniger wie früher. Aber ich lebe mitten in der Natur. Ich liebe meinen Garten. Da kann ich viel natürlich produzieren. Also man muss sagen, top. Also uns geht's gut.
man kann mit wenig glücklich sein. Und dadurch, dass ich natürlich auch fischen gehe, gibt es natürlich dann auch immer einen Fisch, was natürlich auch eine tolle Sache ist. Ja, nee, also prinzipiell alles prima.
Ja, weil wenn wir noch so ein bisschen auch gerade so in dieser Landregion so auf die Infrastruktur gucken, eben du kommst ja ursprünglich mal aus Stuttgart, natürlich Top-Bundesland, ne, auch mit Schienennetz, Verkehr, Autobahnen, Krankenhäuser, alles drum und dran. Was sind so die Dinge, auf die du heute eben verzichten musst oder die da ja fehlen?
Nicht wirklich viel, aber was eigentlich ganz klar fehlt, das sind Spätzle. Also schwäbische Spätzle, das ist natürlich schon ein Punkt, ja. Also immer das griechische Essen, das ist nicht so einfach, nicht so abwechslungsreich. Das sehen wahrscheinlich Urlauber, sehen das anders. Wenn die jetzt 2 Wochen griechisch essen, das finden die ganz toll. Aber wenn du das jetzt jeden Tag hast, ja, freue ich mich, wenn es dann Frühsommer kommt und der Lidl hat in Kalamata Spätzle in
Deutsche
der Tüte, dann freue ich mich. Genau, bayerische Wochen oder so, dann freue ich mich dann, ja.
Okay, meine Frage zielte eher auf die Infrastruktur ab, ob da irgendwas fehlt.
Ja, also da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn du jetzt natürlich dann irgendwie ein Problem hast und du musst ins Krankenhaus, dann musst du natürlich hier 3/4 Stunde nach Kalamata fahren. Also das ist natürlich auch ein Zeitaufwand natürlich und je nachdem, wie dringend es ist, ist das natürlich hier auch schon teilweise ein Problem. Das müsste man natürlich schon sagen. Ansonsten gibt es in Kalamata ein öffentliches Krankenhaus.
Also über Gesundheitsversorgung sprechen wir gleich noch im Bonusteil, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht noch kurz auch für Leute, die dahin auswandern wollen. Siehst du da auch gerade, wenn man ein Haus kaufen will, da noch gute Chancen auch, weil du ja ursprünglich auch für die Freundin, für die du ja das Haus da oder die Renovierung da begutachtet hast, hast du das vielleicht ja auch mitbekommen, wie es heute ist?
Ja, definitiv. Also es sind gute Chancen, Immobilien zu erwerben. Die Preise sind immer noch moderat, je nachdem, wie nah das natürlich jetzt am Strand ist oder an diesem tollen Strand, dann ist es vielleicht eventuell ein bisschen teurer. Nach wie vor ist ein Riesenproblem natürlich auch, dass relativ viele Häuser total verschuldet sind, wo dann teilweise natürlich auch zwangsversteigert werden. Da kann man natürlich immer wieder gute Schnäppchen machen. Aber prinzipiell kriegt man, denke ich, hier von ganz Europa hier schon relativ günstige Immobilien.
Was würdest du den Leuten mitgeben, die auch dahin auswandern wollen? Aus welchem Holz muss man geschnitzt sein? Also, ne, was sind so deine Tipps, wenn man dahin auswandern will?
Ja gut, es kommt da immer drauf an, wo man jetzt auswandern will. Will man jetzt in eine ländlichere Region oder will man in die Stadt? Also das sind schon 2 Riesenunterschiede. Also von der Stadt kann ich jetzt nicht sprechen. Also wenn man jetzt auf die ländliche Region gehen will, also da sollte man schon irgendwo naturverbunden sein, irgendwo sich für diese ganzen Sachen da so interessieren, dass man eventuell sich da irgendwo auch selber versorgen kann. Ansonsten, wenn man in die Landwirtschaft dann schon selber einsteigen will, ist das schon eine harte Arbeit und man muss sich auch immer denken, wie lange man das so machen kann und viel Geld tut man auch nicht verdienen. Also ich denke, wenn man da so einen Online-Job irgendwie oder so, wenn man online da irgendwie arbeiten tut, ist das sicherlich wahrscheinlich sinnvoller.
Kennst du einige, die das machen?
Ja, ich kenne ein paar. Jetzt was sie genau machen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich kenne ein paar, wo das da schon online machen. Oder auch jetzt Griechen, sage ich mal, wenn sie jetzt bei irgendwelchen Telefongesellschaften da irgendwo arbeiten oder im Telefonservice, das sind irgendwie sowas halt, ja.
Also Customer Support von zu Hause.
Genau, richtig, ja.
Ja, vielleicht noch kurz zum, weil das ja auch für viele Auswanderer spannend ist, eben so in Sachen Tipps zum Klima. Du hast vorhin mal auch gesagt, eben hohe Trockenheit, dann also ne, Trockenheit, Hitze natürlich auch. Wie ist generell so, auf was muss man sich einstellen, wenn man jetzt auch in die Region kommt, wo du lebst in Sachen Klima?
Ja, also jetzt bei uns, wir sind ja ganz im Süden von Griechenland, also hier ist es natürlich schon im Sommer teilweise heißer dann wie in Athen oder sonst irgendwo in Griechenland. Dann hast du hier eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit immer, gerade durch das nahegelegene Meer. Wunderbare Zeiten sind sicherlich von Oktober bis Mai ist quasi hier so die beste Zeit, würde ich sagen. Da ist es nicht ganz so heiß. Du hast milde Winter, regenreiche Winter. In dieser Jahreszeit ist alles grün. Es ist wunderschön fürs Auge, also nicht irgendwie so grau und Winter und so wie in Deutschland. Das ist eine tolle Zeit. Im Sommer ist es sicherlich, je nach Jahrgang, ziemlich sehr heiß. Das kann sein, du hast Perioden hier, wo über ein paar Wochen über 40 Grad sind. Also dann ist das auch alles nicht so toll.
Hast du dich da schon dran gewöhnt?
Nee, da kann ich mich irgendwie nicht dran gewöhnen. Also ja, möglichst wenig bewegen, aber das geht natürlich mit dem kleinen Sohn auch nicht. Also da, wenn der dann Ferien hat im Sommer, was jetzt dann in 4 Wochen beginnt, da hat der Bub dann 3 Monate Ferien. Also dann steht Bub morgens auf und dann voller Tatendrang, Papa, was machen wir jetzt? Und dann sitzt der Papa mit seinem Kaffee auf der Terrasse und dann hat es schon 38 Grad, dann ist das schon eine schwere Geschichte.
Oh Gott.
Und du denkst dir, oh, also Spielplatz können wir jetzt nicht gehen, also da sind auch keine Kinder, also jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir den Tag irgendwie rumbekommen.
Habt ihr einen Pool?
Und an den Strand kannst du eigentlich auch nicht gehen. Nee, da ist so einen aufblasbaren Pool, okay, haben wir auch, ja.
Gut, der wird ja dann wie eine Badewanne warm wahrscheinlich.
Ja, das kannst du dann auch vergessen, wenn das Ding dann an die 40 Grad hat. Und also da wird es dann schon extrem schwer im Sommer, das Leben hier.
Okay.
Also zumindest für mich, es gibt andere Leute, die empfinden so Sachen anders, die, denen kann es nicht heiß genug sein. Aber das ist ein bisschen ein Ticken zu heiß, würde ich sagen.
Also einen schattigen Olivenbaum suchen und sich da ausruhen und auf den Herbst eher warten. Wenn wir perspektivisch so ein bisschen in die Zukunft schauen, eben du lebst seit 13 Jahren jetzt in Griechenland, hast einen kompletten beruflichen Wechsel da gemacht, arbeitest heute eben als Olivenbauer, hast eine Familie gegründet. Was sind noch so deine Wünsche und Pläne für die Zukunft? Machst du das oder wie stellst du dir vor, wie das Leben so in 5, 6 Jahren aussieht?
Mache ich mir eigentlich keine großen Gedanken. Also ich gucke, dass ich jetzt mein Olivenöl-Business da weiter aufbauen kann, dass ich eventuell eine Perspektive für meinen Sohn entwickeln kann. Ansonsten mache ich mir keine großen Gedanken. Ich bin zufrieden, wie es ist. Ich finde es toll, was ich hier mache. Genießt das Leben hier und wir kommen gut klar. Also ich weiß nicht, was ich noch mehr machen soll. Den Baum habe ich auch schon gepflanzt. Ja. Und nee, passt alles. Alles prima.
Also du hast keine Ambition, nach Stuttgart wieder zurückzugehen?
Nein, nein, überhaupt nicht. Nee, okay. Nee. Klar, sicherlich gehe ich ab und zu mal nach Stuttgart natürlich. Da ist ja unser Versand und alles. Und auch meine Mutter lebt da noch. Klar, da komme ich natürlich öfters mal hin. Oder was heißt öfters? Prinzipiell über die Weihnachtsfeiertage oder mal irgendwo mal Ostern hin und her fliegen. Aber sonst eigentlich schon hier.
Also da fährst du dann zum Spätzle- und Maultaschen-Einkauf hin? Und
Ja, nicht nur das, sondern einen guten Rostbraten auch, ja.
Okay, gut.
Das ist auch was Tolles, ja.
Ja, weil wir haben gerade gestern aber natürlich so schlechtes griechisches Essen hier selber gemacht. Da habe ich auch wieder gedacht, boah, wie geil wäre das eigentlich in Griechenland. Aber es ist halt wie, wenn ich mit Leuten in Italien spreche, die sagen, boah, ich würde mal gerne wieder thailändisch oder irgendwie indisch oder irgendwie
genau
was essen. Ja, es ist eingeschränkt.
Genau, da sind wir hier beim nächsten Punkt. Also das ist hier auch nicht so, selbst wenn ich nach Kalamata gehe, dass du hier so kulinarische Einflüsse von anderen Ländern irgendwie so ohne weiteres bekommst. Es gibt sicherlich Leute, die probieren das, die machen dann mal so eine Pizzeria auf oder so ein Thailänder, aber die schließen dann relativ schnell, weil das gar nicht angenommen wird von den Griechen. Also wenn du mit Griechen sprichst, die wollen traditionelle griechische Küche. Und das können die jeden Tag essen und mit dem sind sie zufrieden und die brauchen nichts anderes.
Ja.
Und dann macht's die Auswahl natürlich auch, ist auch nicht so rosig natürlich dann, ja.
Also, falls du mal Fleisch mit brauner Soße, viel Kartoffeln essen willst, dann kommst du zu uns, weil das ist so hauptsächlich das, was hier serviert wird. Und Fish and Chips natürlich.
Auch prima, zumindest mal was anderes, ja. Wobei Kartoffeln gibt es hier auch jeden Tag, normalerweise in Griechenland.
Ja. Das gibt es hier in 2 Sorten auf dem Teller sogar.
Okay.
Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club, nicht für mehr kulinarische Tipps, sondern für den Bonusteil zu dieser Folge. Da spreche ich mit Marc noch über das griechische Gesundheitssystem, welche Erfahrungen er gemacht hat. Wir sprechen über die Bürokratie, was man unbedingt beachten sollte, wenn man dorthin auswandert und wo er noch Potenzial sieht, wie man auch vor Ort noch Geld verdienen kann, eben auch vielleicht für eine Selbstständigkeit oder für einen Job. Das und mehr eben dann im Bonusteil für alle Clubmitglieder. Wer das nicht verpassen will, Link zum Club gibt es in den Shownotes hier in der Podcast-App oder auf meiner Webseite der auswanderpodcast.com. Marc, dir erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Gerne.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Marc Meyer, der 2013 sein geliebtes Stuttgart hinter sich gelassen hat und auf die Halbinsel Peloponnes ausgewandert ist. Was für eine Story. Ich habe am Anfang der Folge gesagt, er müsste eigentlich ein Buch darüber schreiben, aber im Moment sehe ich es eher als Romantic Comedy im ZDF verfilmt. Also, auf jeden Fall ist Marc ein echtes Auswanderer-Original und wenn du mehr spannende Auswanderergeschichten hören willst, dann abonniere jetzt meinen Podcast Einfach Aussteigen, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich bin zurück in der nächsten Woche, dann geht es nach. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht verraten, also hör unbedingt rein. Bis dahin, alles Gute, ciao.